hinter uns verbrennen. Narzissen und Kakteen.
Ja, hier sind wir wieder, Element of Crime, mit dem Podcast Narzissen und Kakteen. Wie immer mit, was soll ich sagen, drei Musikern aus drei, aus drei Bundesländern. Richard Papik aus Niedersachsen. Jakob Ilja spricht für Berlin, auch West-Berlin, aber auch Berlin im Ganzen eigentlich. Und ich trete für das Bundesland Bremen an. Wir sind alle drei Musiker bei Element of Crime. Wir reden über unsere Geschichte. In diesem Fall ist es Podcast Nummer 8 und der befasst sich mit dem Jahr 1994. Und vielleicht auch ein bisschen dem Jahr 95 an dem dazu, aber eigentlich 94, weil das eine kurze Angelegenheit war. Es befasst sich mit der Platte An einem Sonntag im April, dem dritten deutschsprachigen Album. Das kam also 1994 schon raus, nachdem 1993 die Weißes Papier erschienen war. Warum eigentlich? Ich glaube, es war meine Schuld.
Also bevor du sagst, was deine Version ist und damit alles festnagelst, weil es wahrscheinlich auch so ist, weil du dich ja immer am besten erinnerst, habe ich auch darüber nachgedacht, ich wusste gar nicht, dass da nur ein Jahr dazwischen ist, mehr oder weniger. Ja, zwei Monate zwischen
der Veröffentlichung.
Genau, und jetzt habe ich auch überlegt, okay, dann sind wir im Grunde genommen, haben wir die Tour gemacht für Weißes Papier und sind mehr oder weniger, haben sofort wieder angefangen zu komponieren, sind wieder ins Studio. Und vielleicht, dann habe ich überlegt, warum haben wir das gemacht? Und das vielleicht liege ich da auch falsch mit, aber kann es sein, dass der Erfolg von der Weißes Papier nicht ein Druck, aber die Idee erzeugte, jetzt legen wir direkt nach. Jetzt machen wir direkt die nächste Platte, es läuft gerade so gut.
Ja, weißt du noch, wie das war, Richard?
Ich erinnere mich ehrlich gesagt sehr schwach.
Ja, also sag ich, wie ich das in Erinnerung hatte. Ich weiß, dass ich ziemlich Druck gemacht habe. Ich wollte sofort nachlegen. Ich glaube, dass mir der Erfolg von der Weißes Papier einerseits zu Kopf gestiegen war, aber auch nicht geheuer war. Also wir waren plötzlich ja wir, oder? Ich meine, vorher waren wir irgendwie so eine Großspielband gewesen, die eigentlich eine von rechts wegen eine Indie-Band, die aber mein Major ist und da auch so unter ferner Liefen läuft, die ja immer ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Und plötzlich geht da so eine Platte ab wie Schmidts Katze, verkauft sich wie geschnitten Brot und so Charts, das ganze Programm. Ne? Und wir waren plötzlich die heiße neue Sause, auch eine der heißen neuen Sausen im deutschsprachigen Popmusikbereich so. Und die Weißes Papier war ja auch sehr poppig. Das war ja eigentlich, wie wir letztes Mal eigentlich feststellten, auch eine relativ untypische Platte für uns, weil sie eigentlich diese dunklen Seiten der Band und diese auch teilweise depressiven und bösen und so dunklen Seiten so ausblendete ein bisschen. Eine sehr schöne Platte, die wir sehr liebten und so, und wir waren sehr glücklich damit, aber die eine sozusagen war relativ monochrom, also was das betrifft. Ne? Und ich weiß nur, dass ich das nicht aushalten konnte. Ich habe auch damals sehr viel Alkohol getrunken, muss ich sagen. Ich war dauernd eigentlich immer abends unterwegs, hatte immer einen Kater oder war drauf irgendwie. Und ich habe es einfach nicht ausgehalten, den Gedanken, jetzt noch ein Jahr länger zu warten oder so, bis man so in Ruhe neue Songs hat und so. Ich dachte, jetzt haben wir doch, und das ist sehr naiv gedacht und auch falsch, jetzt haben wir doch einen Weg gefunden, wie es geht. Beschreiten wir den doch einfach. Hauen wir jetzt gleich einen hinterher, dann ist das rekonfirmiert. So wie man seinen Flug bei der Malev nach Athen rekonfirmieren musste, den Rückflug immer nochmal mit der Postkarte.
Naja, auf eine Art ist es doch naheliegend, weil, also mich hat es daran erinnert, dass wir die ersten 4, 5 Platten halt so aufgenommen haben. Da kam im nächsten Jahr einfach die nächste. Und so lange war das ja alles noch nicht her, dieser Tonus. Insofern war das jetzt auch, ich erinnere mich jetzt an den Vorschlag von dir nicht oder an den Moment, wo du sagst, komm, lass gleich die nächste machen, aber ich bin ganz sicher, dass die Resonanz, die positive gab es auch deshalb, weil wir das so gewöhnt waren. Wir hatten zwei Platten mal, wo wir ein bisschen mehr Zeit gelassen haben, aber eigentlich haben wir immer rausgehauen.
Ja, aber ihr wart schon skeptisch und auch zu Recht. Also ich muss echt sagen, ihr wart skeptisch. Ja, und ich fand es auch zu Recht, weil wir das nicht mehr, wir hatten ja die beiden Platten davor immer 2 Jahre Abstand und ich wollte das wieder auf dieses Ding bringen. So, ich wollte einfach, jetzt müssen das Eisen muss geschmiedet werden, solange es heiß ist. Man hatte diese ganze Aufmerksamkeit bekommen, Medien und so, und ich wollte, dass es nicht aufhört. Und das ist natürlich ganz falsch. Das ist sozusagen der größte Fehler, den man, also kann ich mal so sagen, aus Erfahrung. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das war mein Ding. Also ich hab's durchgepeitscht. Ihr habt gesagt, na ja, muss das unbedingt sein, gleich schon wieder und so. Und ich so, nein, das muss sein, wir müssen nachlegen und so. Und ihr habt euch zähneknirschend, ich bin auf keinen großen Widerstand gestoßen, aber ihr hattet Recht und ich hatte Unrecht. Muss ich echt mal so sagen. Das war keine gute Idee. Weil das hatte ja auch was mit dem Songwriting dann zu tun. Weil das Problem war eigentlich, dass wir dadurch, dass wir eine lange Tournee hatten und auch bei Festivals gespielt hatten, eigentlich für Songwriting ganz wenig Zeit hatten, ne?
Ja, was man bei der Platte dann auch ein bisschen merkt. Ne?
Ja, also ich
auf der anderen Seite muss man auch sagen, das stimmt ja auch nicht, weil als wir die Weißes Papier uns angeguckt haben, ich meine, Sperr mich ein, Sommerschluss, Verkauf der Eitelkeiten sind jetzt auch keine Glanzlichter, aber die Platte im Ganzen überstrahlt das. Ne? Und das ist, da kommen wir später noch zu, das ist bei Sonntag im April nicht so. Ne?
Irgendwann kippt das. Also wir haben bei der letzten Platte, glaube ich, die Frage gestellt, dass also uns nochmal betont, dass wir uns damals schon die Frage stellen, wie weit kann man gehen mit dem Schlageresken, also mit den Bekannten und sozusagen nicht so düst, also mit diesem lieblichen, weichen, freundlichen Ding. Und wir sind nur bis zum gewissen Punkt gegangen bei der Weißes Papier, auch im Songwriting. Und sind aber ansonsten eigentlich sozusagen hatten wir immer noch so eine gewisse Mischung drin. Nicht so extrem wie bei der Platte, da war der damals in der Mond, die eigentlich sozusagen die perfekte Element of Crime Mischung war, so Gewürzmischung, ja. Dass sie schmeckt so dermaßen nach Element of Crime, war das schon doch sehr weit aus dem Fenster gelehnt Richtung Popmusik. Und hier, glaube ich, haben wir einfach, ich jedenfalls, von mir springen, einfach versucht, richtig Popmusik zu machen. Und zwar, indem ich Songs geschrieben habe auf Biegen und Brechen. Jede musikalische Idee war mir recht, gleich genommen, gleich ein Lied draus gemacht. Geht ja. Man weiß ja, wie es geht, so ungefähr. Jede Textidee sofort genommen, nicht lange drüber nachgedacht, gleich irgendwie einfach weitergeschraubt. So, weißt du, so zusammengesponnen, so. Und das hat sich nicht ausgezahlt. Es gibt ein paar Highlights auf der Platte, aber das hat sich im Ganzen, muss ich sagen, Schippert, habe ich, um es mal vorwegzunehmen, das Fazit, auf die Einzelheiten kommen wir später, ich bin der Meinung, dass es meine Schuld war, ich habe das Schiff, ich saß am Steuer, weil ich habe diesen ganzen Druck gemacht und habe auch die meisten Songs so vorgelegt und so und habe auch alle Texte geschrieben. Ich habe das Schiff definitiv in seichten Gewässern auf Grund gesetzt. Richtig so, volle Pulle auf die Sandbank, ja. Weil das ist ein sehr seichtes Gewässer, durch das wir da versuchten zu schippern. Und das ist eigentlich nicht unsere Stärke.
Sind die beiden Platten, die auch am engsten zusammenliegen, glaube ich, ne? Weißes Papier und diese hier in der gesamten Betrachtung.
Du meinst jetzt
vom zeitlichen,
wir haben das nie wieder so schnell gemacht danach. Und ich glaube, dass ich versuchte, die Weißes Papier zu kopieren. Das weißt du so, weil das war ja auch so erfolgreich.
Wenn man weiß, wie es geht.
Ja, eben. Ne? Und das ist genau der Fehler, den man nicht machen soll, glaube ich.
Naja, wenn man das Setting sich anguckt, wer mitgespielt hat, ist das...
Ne? Ja, man wird ja auch... Gleichzeitig ist man aber auch so durchschaubar. Man strickt da Songs nach Schema F, nach dem zwar selbst irgendwie hergestellten Schema, das ist ja schon mein Schema gewesen, auch was mit den Songtexten und so, aber Schema F, und das ist natürlich auch bemerkbar. Irgendwann fällt das auch auf.
Ich weiß gar nicht, wie viel hat die denn verkauft?
Nee, der Erfolg war nicht schlecht.
Ja, weil ich habe nochmal die Kritiken, habe nochmal geguckt. Also Kritiken waren sehr gut.
War Platte des Monats auch bei einigen großen
Charts. Wurde gelobt als so ein frankophiler, also auch nochmal eine eigene Stilistik, ein eigener Weg, wie man das machen kann. Ich erinnere mich an ein langes Interview, Musik Express. Und dann sagte der irgendwann... also das ist meine Lieblingsplatte. Das ist diese Chanson-Platte. Da ist die Stimme ganz weit vorne, die Musik rückt nach hinten und das war so seine Idee davon. Aber der,
was übrigens nicht stimmt, ne?
Nee, was also, nicht stimmt, aber das war seine Beschreibung davon, dass im Grunde, oder sag mal, dass die Musik sich im Grunde genommen unterordnet, weil sie weniger solierend oder das war so sein Blick da drauf.
Das ist, glaube ich, wenn eine Gruppe wie Element of Crime, die eigentlich keine Popmusik macht, wenn man ehrlich ist. Auch die Weißes Papier war nicht eigentlich Popmusik. Die war so weit, wie man uns sozusagen an das Welt des Popmusiks ranbringen konnte. Aber weiter ging es nicht. Das war ja auch kein Mega-Hit drauf oder sowas. Das war einfach auch nicht unbedingt kompatibel im Radio. Wenn so eine Band dann versucht, richtig Popmusik macht, dann kommt sowas bei raus. Und das ist natürlich ja das Freund. Und warum auch nicht? Ist ja auch, wie Christian Komorowski damals sagte, schöne Musik. Mein lieber Freund Germa Grimsen in Bremen sagte, ich weiß nicht, was du willst. Ich mag, die meisten Lieder mag ich echt gern. Und das ist, die haben alle recht, aber und deshalb will man ihnen das ja auch nicht ausreden, aber es war nicht Element of Crime, glaube ich, die Platte.
Nee, es geht ja auch darum, wenn man nur so eine Platte macht und die danach fertig ist, wie man sich selbst damit fühlt und wie man auch nach Jahren dann nochmal da drauf guckt. Ne?
Ja, das ist ja das, was danach passierte, weil es auch interessant, die Tournee danach war einerseits sehr erfolgreich, aber irgendwie künstlerisch für uns, glaube ich, ein ziemliches Desaster. Was das dann deutlich machte, dass wir Schwierigkeiten hatten, diese Stücke zu spielen.
Ja, das, also ja. Ich habe irgendwann mal gesagt, so viele Noten wie auf dieser Platte.
Ja, gut, wir hätten sie ja reduzieren können, weißt du, aber das ist uns ja gar nicht gelungen. Was ist da eigentlich passiert, fragt man sich. Was ist da eigentlich passiert? Was haben wir da eigentlich gemacht? Also vielleicht sollten wir kurz mal über den Plan für die Platte reden. Wir haben sie wieder im Tritonus aufgenommen, im Tritonus-Tonstudio, weil wir die Weißes Papier da auch aufgenommen haben. Wir haben sie auch in einer kompakten Session, die auch nicht so lang war, wie die von davor, auch aufgenommen. Wir haben, ne, von relativ kompakte, glaube vierwöchige Session, ne, sowas ja, irgendwie.
Wir haben die mehr oder weniger dieselben Musiker eingeladen dafür.
Wir hatten wieder ein Streichquartett, die
Bläsergruppe. Wir hatten Nigel Orm dabei, Finder, der Nigel hat die Percussion gemacht. Ecki hat auch Orgel gespielt und Klavier.
Ja, genau. Ecki hat sehr viel.
Dave wieder Gitarre. Also sag mal so, es war von Anfang an Full Monty. Das ganze Programm war gesetzt. Und vielleicht war es auch so, das Programm war gesetzt, also muss es auch genutzt werden.
Ich erinnere mich noch, wie wir bei Orm waren in der Forsterstraße. Und Orm hatte, wir haben gesagt, Orm hier, wie sind die so Demos, haben wir ihm gegeben von den Liedern, haben gesagt, guck doch mal, wo du was hinkriegst. Und vorher war das immer so 3-4 Lieder, wo er dann sowas sich ausgedacht hatte. Und da hatte er 9 von 11 Liedern oder so hatte er was irgendwie. Und wir saßen da und er spielte uns das auf dem Klavier so vor. Und dann habe ich bei dem Stück noch das. Und ich dachte dann irgendwann, da wurde es sogar mir zu viel, weil ich ein großer Streicherfreund war. Hab ich gedacht, so, ey, das ist zu viel und so. Und ihr habt natürlich völlig zu Recht gesagt, lass uns das doch erstmal ausprobieren. Das Problem ist bloß, ich kenne mich auch. Ich weiß, wenn das erstmal da ist, dann findet das auch seinen Weg in Mix, weißt du? So irgendwie, ne? Wenn man erstmal die ganze Arbeit sich gemacht hat und die Leute geholt hat und so. Oder?
Ich erinnere mich, dass ich bei der Produktion selber zum ersten Mal sowas wie Zeitdruck gespürt habe, weil es war ja in allen Köpfen, dass unheimlich viel aufzunehmen ist. So eine Art von Atmosphäre habe ich noch im Kopf, dass ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, lass schnell machen, damit all das aufgenommen werden kann, was aufgenommen werden soll.
Ja, die vierköpfige Band spielt ja nicht dieselbe Rolle wie bei der Weißes Papier und da sind wir nämlich abgewichen. Weil bei der Weißes Papier war es nämlich so, dass wir erstmal im Grunde genommen tragfähige und auch sozusagen relativ sparsame dann auch Versionen, aber eben auch eindrucksvolle Versionen von den Liedern zu viert gemacht haben und dann überlegt haben, wo wir das noch dekorieren können. Mhm. Und hier haben wir eigentlich nur die ganze Zeit an die Dekoration gedacht. Ne? Und haben die vierköpfige Version ist so, dass alle die ganze Zeit spielen.
Alle spielen immer und ambitioniert alle und ständig und dauernd. Und
ja. Aber die Gastmusiker spielen halt auch noch alle.
Spielen
und
auch.
Und ich weiß, ich erinnere mich noch so, dass ich irgendwann dachte, jetzt muss ich mich aber beilen, sonst kommt Ecki. Ja, und hier gibt es auch Stücke, da kann ich mit dem Finger drauf zeigen und sagen, da habe ich versucht so eine Melodie und dann ist aber auch Ecki sofort mit einer tollen Melodie. Und im Mix hört man, für wen entscheidet er sich jetzt? Ja, und plötzlich waren das so Prioritätsfragen. Bin ich noch da? Existiere ich noch in dem Ganzen?
Die haben sich gegenseitig totgeschlagen, ja? Das war echt wahr. Also, habe ich echt Schwierigkeiten zu hören. Und war interessant auch, das Einzige, was vom Schlagzeug richtig raushaut, ist die Snare.
Ja, alles andere.
Und die klingt aber auch echt seltsam, finde ich. Und dann ist sie aber so, ist eigentlich fast immer bei vielen Stücken lauter als der Gesang.
Was der Gesang Ansicht ist hier sehr leise immer noch.
Der Gesang ist sehr leise.
Er musste das halt zusammenhalten, dass du als Zuhörer noch weißt, also da war vielleicht die Idee von Rock noch da drin.
Ja, das war so die Konzession an die Rock. So
das Letzte.
Ja, wir sind kein Schlager, weil man den Sänger nicht hört. Ja, weißt aber du so? Offbeat
musstest du richtig hören.
Und da war es auch von mir keinen großen Widerstand, weil ehrlich gesagt, ich glaube, einer der Gründe dafür, dass wir so sehr auf die Dekoration vertraut haben, auf das Spätere dann, war auch, dass die Songs eben teilweise auch echt schwach waren. Ich meine, dass sie teilweise einfach nicht die Tiefe hatten, nicht die Zweideutigkeit und das Geheimnisvolle, was eigentlich selbst bei der Weißes Papier da war. Wir werden das vielleicht, wenn wir die Songs, das machen wir auch gleich, einfach mal einzeln durchgehen, weil eigentlich kann man das dem Phänomen erstmal nur über die einzelnen Songs begegnen, ja, weil das also so viele Aspekte gibt, wo man da eigentlich auch Quatsch gemacht hat. Oder so mal, wo man das später dann nicht mehr so machen wollte, dass man das anders gar nicht bewältigen kann. Da ist so viel passiert. Und dann wird aber feststellen, auch glaube ich meiner Ansicht nach, dass es hier 1-2 Lieder gibt, die wirklich Tiefe haben. Und bei den anderen habe ich echt Wortgeklingel gebastelt. Da habe ich mir echt einen zusammengeschraubt an der Schreibmaschine. Ja, ich hatte damals noch so eine mechanische Schreibmaschine. Schreibmaschine echt einen zusammen, weil ich mit der Hand nicht schreiben kann. Einen zusammengeschraubt und zwar so ganz schnell. Und fast alle Lieder fangen dann an mit eine so, ein so, ein so, also immer nur so Bilder, so kurze Impressionen, die aneinander geklöppelt sind. So ein bisschen wie so ein Spitzendeckchen, ja. Und das gibt eben genau dann dieses so, wir wissen ja, worum es geht, aber eigentlich im Grunde genommen wolkiges Nichts. Je länger du diese Texte dir anhörst oder so, desto weniger weißt du, was der Quatsch soll.
Ja, so ein bisschen klingt die Musik halt auch. Ist auch so ein teilweise so wolkiges Nichts.
Absolut.
Also das war konkret in der Handhabung und so, aber eigentlich pointiert etwas zu erzählen, was also wo Text und Musik eine Art von Dialog, ist ein bescheuertes Wort, aber ist es ja letztendlich doch eingeht, wo das eine auf das andere baut. Das ist in einigen Stücken nur vorhanden.
Ja, das ist, es gibt Momente großer Schönheit. Also wie manchmal, also Leander Hausmann hat mal zu mir gesagt, manchmal macht man einen ganzen Film nur wegen einer einzigen Szene. Das fand ich ein bisschen hartes Statement. Überlegst, dass so ein Film ein paar Millionen Euro kostet. Und dann hast du eigentlich nur diese geile Szene, wo der eine sie einmal kotzt oder so.
Ja, aber damit tröstet man sich, wenn es halt nicht gelungen ist. Ne?
Ja, so ist aber, es. Was ich verstand daran war, dass man das anders natürlich trotzdem auch manche Sachen versöhnen. Das werden wir auch aufspüren müssen. Was uns eigentlich hier mit der Platte, was mich zumindest kann ich sagen, ein, zwei Sachen habe ich damit echt versöhnt. Es gibt brillante Momente dort, ja. Von jedem eigentlich von uns. Und die kann man ja mal gleich mal aufspüren. Und dann muss ich aber sagen, dass wir im Grunde genommen rauschte diese Platte auch so durch, weil sie so unreflektiert war. Also wir haben ja wirklich nicht groß über nachgedacht, oder?
Vieles wirkt grundlos überladen, habe ich gestern irgendwie gedacht. Und sie sucht angestrengt diese Leichtigkeit der vorigen Platte. Yeah. Aber dieses Suchen wird irgendwann zum Kampf, hat man das Gefühl.
Naja, wenn du Tiefe suchst und die gar nicht herstellst und die weiterhin suchst, ne, dann gehst du in das andere, dann tust du noch drauf, noch mehr drauf und noch
mehr. Ja, genau.
Also ist im Grunde genommen derselbe Impuls, aber ein anderer Weg, nur es erscheint dir nicht als anderer Weg. Ja, es erscheint dir als genau dasselbe wie vorher auch, weil bei der Weißes Papier haben wir das auch gemacht. Also noch was. Und dann hörst du es an zum 50. Mal und denkst, das kriegt den Arsch nicht hoch oder das wirkt nicht so richtig, da müssen wir hier noch keine Ahnung, was drauf tun. Ja,
tun sie einfach Senf drauf. Genau.
Tun sie Senf drauf.
Ja, oder weißt du, oder ein bisschen guter Mat drüber streuen. Oder eben, wenn der Tannenbaum ist, sieht ziemlich schillerig aus. Naja, gut, dann hängen Lametta. Wir halt noch mehr Lametta drüber, ja. Weißt du, so. Und das ist im Hirn an mir ein bisschen passiert und so sieht das dann eben auch aus, ne? Aber, gleichzeitig ist es wirklich so, die Platte hatte viele Freunde und sie war durchaus beliebt. Und das hat auch seine Gründe, weil ich glaube, dass man auch schöne Musik machen kann und auch schöne Musik, die relativ widerspruchsfrei funktioniert oder wo auch die Songs, sagen wir mal, eher so ein bisschen so eindeutig sind, also die Texte auch so eindeutig sind und so klar zu bewerten und relativ wenig Humor in den Texten, muss ich sagen. So Pseudo-Humor, aber relativ wenig Distanz zu sich selbst. Ich habe damals wirklich auch viel zu viel getrunken. Ich hatte entweder wirklich immer einen Kater oder ein Sitzen. Und wenn ich einen Kater hatte, war ich immer sehr sensibel. Und deshalb hat mich das eigentlich immer so richtig beeindruckt, was wir da gemacht haben. Weißt du? Und weil man ein Bier getrunken hat, war man euphorisch, dann war man erst recht beeindruckt. Wie geil ist das denn? Und das ist im Grunde genommen auch für mich, also das ist auch so eine betrunkene Platte. Ich hab da echt nicht ganz bei Sinn, ja. Also muss ich echt mal sagen.
Es gibt ja eine These zur Entwicklung von Rock- und Popmusik, dass sie ohne die entsprechenden Drogen in dem jeweiligen Jahrzehnt gar nicht möglich sind. Und wenn man in die 60er zurückgeht, sagt man ja, auf jeden Fall, nenne ich dir 100 Bands, alle unter Drogen ständig. Ne? Ja. Und dann verschwindet diese Idee ein bisschen. Aber letztendlich, also Richard und ich, wir haben geraucht, haben gekifft ohne Ende. Und sagen wir mal, Kiffen hilft ja nicht gerade das Urteilsvermögen zu schärfen. Ja. Also da sind die Sachen mal ganz toll. Und da es ja nur eine psychoaktive Droge ist, sind die Sachen entweder ganz toll oder ganz schlecht. Irgendwas dazwischen gibt's gar nicht. Ja. Und dann noch also unterschiedliche Drogen. Wir haben ja nicht mal gemeinsam dieselben Drogen genommen. Wir haben unterschiedliche Drogen genommen. Ne?
Und dann noch die Paranoia. Und ich glaube, dass auch zum Beispiel vieles von dem, was da gespielt wird, auch mit Paranoia zu tun hat. Die hängen mich ab.
Genau.
Ich muss jetzt und so. Also und alles, was wir machen, ich auch zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel auch im Gegensatz zu Weißes Papier hier oft meine Rhythmusgitarre mit elektrischen gespielt, weil ich mir eine ganz schicke neue elektrische Gitarre gekauft hatte. Diese Chet Atkins Country Gentleman, zum Picking eigentlich sehr gut ist. Zum Strumming eigentlich, zum Strumming eigentlich nicht so geil. Aber ich habe darauf auch gestrummt mit Amp und so. Und dann wurde das auch da in der Mitte alles dicker. Und das war schon, und dann kam Jackie Bush immer noch drauf, der auch, also wirklich jede Achtel besetzte und so. Wir haben also, aber alle, Richard auch, was du da spielst teilweise, unglaublich, ja. Und du, glaube ich, immer so 3-4 Spuren und dann so ein bisschen zusammengebaut. Aber alles in sich eigentlich gute Sachen, nichts gegen zu sagen. Aber aufeinander ist wie wenn du lauter farbige Folien übereinander legst. Irgendwann ist einfach alles nur noch braun.
Man hätte auswählen müssen, das denke ich auch. Man hätte einfach besser gucken müssen da bei dem.
Ja.
Hier kann man auch mit bei den Gitarren, was Sven gerade sagt, da habe ich zum ersten Mal gehört, wie einzelne Gitarrenparts aufhören und da fängt dann links eine andere an und so und so und so, was du dann später alles zu einer Figur zusammengesucht hast für live oder so. Aber hier hört man einfach, es ist viel und ständig und total ambitioniert und voll am Ziel vorbei irgendwie trotzdem. Das ist irgendwie...
Ja, das ist kurios, weil ich erinnere mich, dass ich hatte das Gefühl, ich werde hier eigentlich total abgehängt. Es ist gar kein Platz mehr für mich. Also das, was vorher war, auch so bestimmte Momente zu erzeugen innerhalb der Musik mit der Gitarre, ne, war mir gar nicht mehr gegeben, weil ständig war da schon jemand, Hase und Igel so ein bisschen. Ne? So, der Hase läuft und da ist ja da schon immer jemand, sagt, bin schon da. Ne?
Aber wenn man hinhört, hört man, da ist natürlich sehr viel
Jakob,
bloß man hört ihn kaum, aber dasselbe gilt auch für den Sänger. Ne? Wo macht der eigentlich da? Also wirklich, ehrlich, dass der Gesang ist extrem leise.
Finde ich auch, das fand ich auch.
Das also war mir dafür, überhaupt dass das so eigentlich so eine songorientierte Platte sein sollte. So, ne? So,
ja,
also das ist das, da haben wir im Schlagerbereich versagt, muss ich mal sagen. Also,
wenn schon, denn schon. Ne? Müssen. Und da hätte man die Snare leiser machen müssen und dann wäre das so ein wohliger, harmonische Bewegung gewesen.
Und ja, dann hätte man aber das hätte natürlich, es hätte aber nicht groß was geändert, weil wie gesagt, die Platte war das, was sie ist. Sie war unsere Version einer Schlagerplatte. Ganz ehrlich, also so Popmusik, weil Schlager ist ja nichts, kein anderes Wort als Wort für Popmusik. Deutsche Popmusik ist halt, nennt man halt einen Schlager. Und da waren wir recht nah dran. Und wir haben aber nicht gewusst, wie es geht. Und ich finde es auch ganz gut, dass wir das nicht wussten, weil...
Hätten wir so weitergemacht.
Sonst hätten wir so weitergemacht. Aber das Interessante ist, wir haben nicht deshalb nicht so weitergemacht, weil sie so unerfolgreich gewesen wäre, sondern sie war sehr erfolgreich. Wir hätten so weitermachen können, aber wir wollten das dann nicht. Gehen wir doch mal die Platte durch. Also das sollte man schon mal machen. Mein Dein Tag.
Ein schönes Stück.
Es ist ein schönes Stück.
Schöner Text.
Der Text ist echt ganz okay,
ja,
oder? Der
ist
Text
ja, ist ganz okay. Das ist das Thema auch von dir und ich finde, das ist ein ganz schöner... Also
der ist ganz gut.
Es ist halt ein bisschen, hat halt auch diese Elemente, über die wir gerade gesprochen haben, dass sich das alles zwar verwebt, aber so, dass man irgendwann, was den musikalischen Aspekt angeht, ein bisschen so müde wird nach der zweiten Strophe.
Ja, genau, das läuft sich tot. Also im Grunde genommen weiß man nach einer Strophe, worum es geht. Da wird das dann noch zweimal variiert, aber das war es auch. Also der Text trägt nicht über die Zeit und der Gesang auch nicht, muss ich echt sagen. Und das Tolle ist diese Melodie, finde ich, auch wie die mit den Violinen so gespielt wurde und so da, 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 da. Und das Stück, glaube ich, kam von Veto. Diese Picking-Gitarre war eine Idee von Veto, das war auch echt gut. Nur, was ich hier auch finde, ist zu schnell, ist zu hektisch. Man macht dann plötzlich so eine Art, also wahnsinnig schnell. Und ich frage mich, warum haben wir das so schnell gemacht?
Schnell und leicht. Hier wollte mir der Produzent beibringen, schnell und leicht zu spielen. Das weiß ich noch. Dass ich mich total schwer getan habe mit diesem Besen. Ja,
war schon so
sehr, schnell, sehr, sehr schnell. Und ich wurde immer laut. Nein, 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 leise und schnell. Ja. Und das konnte ich damals überhaupt nicht. Und
genau, du solltest im Grunde genommen diese 16. Bewegung, solltest du im Grunde genommen zwischen der Bassdrum und der Snare ganz genau.
Unglaublich viel.
Ganz ruhig sollte das da gehen.
Und das wird wahnsinnig hektisch, finde ich.
Genau, weil Ecki spielt das auch noch. Ne? Ja. Die Picking-Gitarre spielt das auch noch und plötzlich hast du drei Leute, die
alle
volle Pulle da die 16. und 32. spielen.
Ja, das tut dem Stück nicht so gut, weil dadurch im Grunde genommen auch alles eingeebnet wird.
Also ja, die Ruhe geht weg, der große Bogen, ja, das, was so schön ist an den
Elements. Es ist unser Style nicht, schnell und leicht, sorry mal.
Hey, wir auch nie wieder
gemacht. Wir sind Element of Crime, oder? Ich meine, schnell und leicht, warum das denn? Wir sind für melancholisch, schwer und irgendwie, wie soll ich sagen, sperrig eigentlich bekannt gewesen und nicht für schnell und leicht. Das war schon mal die erste schlechte Idee. Aber dann geht's ja weiter.
Ein Mann.
Ein Mann ist so ein oberschlaues Stück, oder? Der Text hat so was Oberschlaues. Ist im Grunde, der Text ist ja dieselbe Thema eigentlich wie Und du wartest ein bisschen. So Selbstbetrachtung, wie man so älter wird und wie man irgendwie, wie sie so desillusioniert auch und so. Aber das ist alles so wie sagst du, so humorlos und so verdichtet. Weißt du, was ich meine? Das ist, finde ich, man hat sich dann auch diesen Refrain erstmal geschenkt, aber trotzdem instrumental gespielt. Also alles so verkompliziert. Ich konnte mir den Ablauf von dem Stück dann live auch nie merken.
Das war echt ein Problem. Obwohl wir haben es später ja auch immer wieder mal gespielt, ne? Das
ja,
haben wir
aber
schon
ungern.
Auch in den letzten Jahren. Aber ich weiß, dass der Ablauf, du aber ungern, okay. Aber der Ablauf war wirklich, das war nichts für uns. Das war zu schlau. Hier noch eine Ecke, da noch den Akkord mehr, dann noch mal eine Wiederholung.
Ja, auch der Groove auch, also diese komplizierte Gitarrenpicking von mir, also nicht kompliziert, aber das ist sehr, sehr elaboriert. Und das die ganze Zeit und dann alle so die ganze Zeit, das Schlagzeug finde ich sehr schön. Also es hat sehr viele, es hat tolle Elemente. Aber auch da kann man sagen, eigentlich weiß man relativ schnell, worum es in dem Lied geht. Vielen Dank. Weißt du so? Also auch da, die Flachheit sozusagen des Songwritings bei mir, also gerade was den Text betrifft, hat mich dann auch immer, also später immer das Interesse verlieren lassen daran, das Stück nochmal zu spielen. Weil das, so eine eindeutige Stücke haben wir davor und danach nie wieder gemacht, wo gleich klar ist, worum es geht. Das ist ja eigentlich so ein Schlagermoment für mich, was man gleich weiß, worum es geht.
Ja, aber 7
Fässer Wein, also weißt du so, das ist klar. Da weiß man genau, worum es geht.
Aber gleichzeitig hat das Stück ja all diesen Raum. Ja. Ja, und die, also das klingt, das hätte auch noch auf einer Platte davor sein können, weil es so offen und weit ist. Und ich finde, es hat zwei tolle Momente. Das eine ist die Trompete.
Wunderschön, die gestopfte Trompete am Ende. Also
den Akkord auch deutet im Grunde genommen bei dem Akkordwechsel, der da ja auch ist drin. Und das andere ist diese Blues-Gitarre von mir, ne? Was auch so eigentlich so ein Archetyp von Blues-Moment ist, der ganz komisch ist, dass er da drin auftaucht. Ne? Beides so Momente, wo man denkt, und insofern denkt man vielleicht in dem Moment, okay, erstes Stück, zweites Stück, ja, jetzt kommt wieder so eine Elementplatte.
Wenn das auf der Weißes Papier gewesen wäre, das Stück, wäre es vielleicht nicht unter den stärksten Stücken gewesen, aber wäre ein anständiges Stück. Oder auch auf der damals in der Mond, bei wieder ein Tag in der Nähe da irgendwo, wäre es echt okay gewesen. Ne? Unter Brüdern. Ja, gleich der Versuch, ein politisches Lied zu machen. Ne? Also im Grunde genommen die Lied über einen Typen, der so rechtsradikaler wird.
Und das einzige Mal, dass du sowas gemacht hast.
Und dann irgendwie den Leuten die Knochen bricht, ne? Und so ein armes Würstchen ist im Gerichtsprozess. Das liegt natürlich in der Zeit auch. Wir hatten den Mauerfall, wir hatten diese brennenden Asylbewerberheime.
Die Bildkampagne, wirklich.
Ja, Asylanten schrieben sie immer, ne? Also Asylbewerberheime wurden angezündet. Und es war alle Staaten auf diese ganzen rechtsradikalen Dinge. Und diese, gerade im Osten, aber auch im Westen, also Mölln, Solingen und so weiter, wie die Kaninchen auf der Schlange, die Sache mit der Lichterkette, zwar als Mittel eigentlich zweifelhaft, aber war trotzdem genial, finde ich jedenfalls, weil man einfach diese mediale Aufmerksamkeit gegen diese Leute zurückerobert hat, also sozusagen mal ein Gegengewicht gesetzt hat, weißt du. Das war eine bedrückende Zeit, was das betrifft, und ich hatte das Gefühl, ich muss das machen. Das Problem ist, was ich damit habe, ist, dass man kann sich darauf einigen, das ist auch gar nicht doof gemacht oder so, aber es ist auf eine seltsame Weise so ein einfühlsam in so einen Typen und zeigt und spricht dann von Verachtung hinterher raus und so. Ich wollte das live nie singen. Was sollen die Leute machen? Das mitsingen? Weißt du, was ich meine? Also wie geht man damit um? Also auf dem Abend, wo man sich amüsieren will, da geht man auf ein Konzert und dann sollen sie jetzt alle nachdenken, sagen, ja, so ist das. Ich kann damit nichts anfangen. Ich kann mit politischen Liedern eigentlich nichts anfangen. Ich habe es auch bei anderen Künstlern gehabt, die mir dann zwischendurch immer Statements sagten und so. Das ist ja alles gut und schön, dachte ich immer, aber ich kann ja nicht mehr widersprechen. Es gibt keine Debatte. Ich konnte das Lied nicht spielen, weil das ist so unangenehm eigentlich, worum es da geht, um diese rechtsradikalen Typen. Was haben die in meinem Konzert zu suchen, dachte ich mir dann. Weißt du, was? Da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte eigentlich gar nicht über die singen. Das habe ich gedacht, ich müsste das, aber ich fand es nicht gut. Die Ärzte haben zur selben Zeit dieses Arschlochlied gemacht.
Genau.
Das war besser geeignet, weil die Leute sich dann richtig austoben und selber Arschloch rufen konnten und das war irgendwie cooler. Ich kann das nicht. Ich finde das ehrenhaft bei anderen und dass sie das machen können, ich kann das nicht.
Na, der Unterschied ist doch tatsächlich, dass du bei den Ärzten, wo die Musik, sagen wir mal, expressiver doch, mehr nach, ne, von der Bühne runter nach unten,
eine Resonanz, Rockmusik,
ja, genau. Eine Resonanz, Punk und so weiter und die Leute machen mit und all das, ne, und die haben diese ironische Wendung in ihrem Lied gefunden, ne, dieses Arschloch, und sie verhandeln trotzdem alle Aspekte davon und das Publikum kann sich Luft machen. Und das Lied wäre bei unserem Programm ein so ein Aspekt gewesen, wo man plötzlich da sitzt wie begossener Pudel.
Ja, aber musikalisch, dieser eigentlich schöne Dreiertakt, diese Schunklige, das ist schon schlau gemacht, weil es im Grunde genommen dieses Gemüt, dieses Pseudo-Gemütscheiße von diesen Rechtsradikalen.
Ja, aber so meine Gitarre bringen, passt ne? nicht, weil meine Gitarre, die danach kommt, die sagt so, wir erheben uns, ne, so volle, volle Distortion, genau, die will richtig was. Ja. Und dann denkt man so, ja, ist das jetzt eine Hymne? Ist das der Zorn?
Ist das affirmativ oder was? Was ist denn hier los?
Seid jetzt alle eingeladen, mit euch zu erheben? Oder, also, das ist so ein bisschen unklar, ne?
Ja, das hin hat will, man dann auch live ganz schnell gemerkt, dass man, dass die Leute eigentlich nur so, was soll ich denn jetzt machen? Ratlos waren. Das Lied ließ man über sich ergehen und wir eigentlich auch. Also, das war so, ich glaube, das war mir eine Lehre daraus, dass man dann also einfach das machen sollte, was einem am besten liegt. Und ich würde dann nie, wie gesagt, nie eine Regel für andere machen, weil ich glaube, dass man den kategorischen Imperativ von Kant nicht umdrehen sollte. Ich bin nicht der Meinung, dass andere das auch so sehen müssen oder dass es bei anderen verwerflich ist. Ich weiß bloß, dass es bei uns jedenfalls da nicht funktioniert hat.
Nichtsdestotrotz, so das ist ein guter Text, finde ich.
Ein ehrenwerter Versuch.
Nein, es ist wirklich ein guter Text. Als ich mir die Platte jetzt nochmal angehört habe, es ist wirklich ein guter Text. Es stimmt einfach musikalisch, also man hätte es wahrscheinlich nachdenklicher, so ein typisches Element-Lied hätte man draus machen sollen und nicht so eine Bob Dylan-Vollgas-Sause, ja, in diesem Mittelteil.
Ja, aber das Problem ist dieses sich Eindenken in den Typen und das dann umzudrehen, das ist dann, was man bis zur letzten Strophe warten muss, um zu wissen, worum es wirklich, was wirklich Sache ist. Also bist du vorletzten.
Aber ich weiß nicht, ich hatte immer den Eindruck, oder es war jetzt mein Eindruck beim Hören, dass die Bilder, es sind eigentlich tolle Bilder, aber das ist so fragmentarisch, das setzt sich so langsam zusammen. Und was da geht, ist ja eine positive Benennung am Anfang. Dann dreht sich das langsam. Und dann wird dir nach und nach wird dir klar, was hier eigentlich verhandelt wird. Und das finde ich sehr schön gemacht.
Ja, aber ich kann das nicht. Also ich für mich ist das auch so, ich merke das dann live. Das ist ja bei allen Liedern, die einem passiert sind, die man nicht so gut findet. Man merkt das eigentlich immer erst, wenn man das dann live spielt und denkt, oh Gott, nee, das funktioniert nicht. Also nicht, weil die Leute darauf nicht abfahren, sondern weil man selber beim Live-Spielen merkt, nee, danke. Ja, wieso, ne? Also so. Und das war bei diesem Lied so, ohne dass ich das Lied deswegen dissen will. Also verstehe ich schon, was ihr sagt, aber
die Entscheidung live zu spielen hat auch weniger damit zu tun, ob das jetzt ein politisches oder nicht politisches Lied ist, sondern hat was damit zu tun, wie fühlt man sich damit,
wenn
man
es. Ja, klar, also was kann man da eigentlich vermitteln den Leuten, ne? Weil letztendlich sind wir ja diejenigen, die Sachen vermitteln. Ja, dann aber ich kann warten.
Oh, das schöne Stück.
Das ist ein sehr
schönes Stück. Das ist sehr schön, atmosphärisch schön.
Das merkst du auch, da wird viel weniger gespielt.
Nicht so dick, genau.
Viel weniger gespielt und plötzlich klingt das viel voller und dicker. Ja. Ja, bei dem anderen ist so, dass alles so mumpfig, so durch Phasenverdrehung oder was alles sich gegenseitig auslöscht und hier spielen viel weniger.
Es ist offen, naja.
Und plötzlich ist es so groß und ist schon geil.
Ja, ich glaube, ist das die Orgel von Ecki?
Nee, das war Kurt, glaube ich.
Ja.
Das war
Kurt. Die Orgel ist, also wenn man da mal genau hinhört, was der so, diese Kleinigkeiten.
Aber ich will Ecki keine Unrecht tun, aber Kurt war ja auch noch da, ne? Kurt war dabei, oder?
Ja, Kurt war nicht dabei.
Nee.
Dann ist es Ecki.
Kein Kurt.
Ja, dann muss ich sagen, Ecki, bravo. Ja, also das ist ja
die Orgel von ihm.
Thumbs up.
Und voll der Hammer. Wieder Daves super coole Gitarre in dem einen Melodiepart, wie auch schon bei.
Oder? Ja. Ja, das ist auch eines der wenigen Stücke, die wir live immer mal wieder gespielt haben. Wir wurden ja oft gefragt, warum spielt ihr nie Stücke von der Platte? Jetzt gerade hier versuchen wir das mal aufzudröseln. Ja, das war aber ein Stück, was wir eher mal auch mal live gespielt haben. Ne?
Und dann kommt ein Stück, was wir auch nicht mehr gespielt haben.
An einem Sonntag im April, das hat nie gegruft. Wir haben es nicht hingekriegt.
Das ist voll. Da dengelt's und da rappelt's und da macht es und tut.
Ja, aber live ist auch das Problem. Also selbst wenn du das alles dir wegdenkst und sagst, wir haben ja später dann auch wieder zu viert oder zu fünft gespielt, ohne Ecki und so. Und wir haben, wenn du das alles wegdenkst, wir haben es trotzdem nicht ans Grooven bekommen. Das Stück hat nie richtig funktioniert. Ich glaube auch, dass die Art von Stück und die Art von Gesang mir gar nicht so liegt. Das ist auch sehr, sehr Popsong, sehr, aber so auf
Middle
so,
of
so
the road, ne?
Ja, irgendwie so Schlager auch so.
Das ist der Rhythmus, alles, ne? Es ist so. Das nächste Stück.
Ja, an einem Sonntag im April. Aber was ich muss sagen, es gibt auch da sehr schöne Momente. Also muss man echt mal sagen, da werden teilweise Sachen rausgepackt, auch mit dem Geigen oder auch der Ecki zum Beispiel mit dem Akkordeon. Das ist schon sehr schön, aber das ist ja kann ja kein Kriterium sein. Die
Akkordfolge ist sehr schön.
Die Akkordfolge ist schön. Das Lied ist eigentlich nicht schlecht, aber es ist nicht Element of Crime. Es ist einfach, man muss sagen, es ist nicht unsere Spur irgendwie, auf der wir da unterwegs waren. Ne? Verraten. Ja, ja, verraten.
So versucht so angefangt, so.
Ja, das Pop-Funk, ist. Funk. Ja, das ist auch cheesy, ne? Irgendwie. Das ja. ist, also, an sich nicht schlecht, aber richtig gut ist es auch nicht.
Und da versuchen ja auch ganz viele Instrumente, den Groove irgendwie am Laufen zu halten. Da ist ja ganz viel Biki-Biki hier und da.
Ja, das Schlagzeugpattern selber ist sehr dünn. Und das haben wir dann aufgefüllt mit, genau, mit Biti-Biti, ja, und Schicki-Schicki und
Wududududu. Ständig. Ja. Und, ich meine, es ist schön, auch ich glaube, da ist das Akkordeon, es gibt immer diese Wellen drin, ne? Und
aber es ist also, wir haben es mal versucht live zu spielen, weil sie noch gleich nach zwei Takten schon wieder so, oh nee. Also es ist einfach nicht Element of Crime. Ich meine, wir dürfen das gar nicht dissen, weil das ist, kann, viele Leute sagen, das ist ein tolles Stück und sie haben nicht Unrecht. Aber es sind nicht wir, weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, wer da gespielt hat, aber wir waren es nicht.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass gibt irgendwo im, weiter hinten eine Gitarrenmelodie. Und das ist die Dan Horst-Melodie.
Da war sie schon.
Ja, da war sie schon. Und hat ja dann nochmal 10 Jahre gewartet, bis sie dann in ihrer vollen.
Ja, guck, so, ja schon klar. Auf dem Weg nach so, Dan Horst.
Das mal zum Thema, ne? Songs ganz schnell geschrieben, mit heißer Nadel gestrickt, ja. An einem Sonntag im April. Ich hatte kurz vorher, hatte ich eine Band produziert, als Produzent. Die waren früher, hießen früher Belly Button and the Knockwells, machten aber jetzt zum ersten Mal eine deutsche Platte und nannten sich dreimal Gold. Und die hatten ein Lied an einem Sonntag im August. Und ich habe gar nicht gemerkt, ich habe nicht geschnallt, dass diese schöne Idee an einem Sonntag im April, dass sie ja eigentlich total geklaut ist. Heute noch gibt es eine Kneipe in der Kastanienallee, ja, an einem, ja, Sonntag im August. Ja. Und die Leute sagen immer, ey, guck mal, die haben sie benannt nach eurem Lied. Aber ich sage, nein, ganz falsch. Das müssen irgendwelche Oberschwaben sein, die irgendwie die Wook Brothers kennen. Ja. Und das Interessante war, die Wook Brothers waren ja Freunde und die kamen dann vorbei. Im Studio, damals war dauernd Besuch da. Überall war Besuch. Und Journalisten waren immer schon da, weil wir so einen engen, tighten Schedule hatten, dass wir die Interviews im Studio schon geben mussten und so. Und die Fotos wurden da schon gemacht und alles. Während wir noch aufnahmen, also es war sozusagen also Operation auch am lebenden Körper, am lebenden, am schlagenden Herzen. Und die Jungs kamen zu Besuch, Drama Gold. Und wir hatten uns gerade entschieden, wir machen an einem Sonntag im April auch zum Plattentitel. Und hatten gerade schon das ganze Cover, die ganzen Coverentwürfe von Dirk Rudolf hingen schon aufgehängt an der Wand im Aufenthaltsraum, im Ruheraum vom Tritonus-Studio. Und wir zum Angucken und so. Es war ein unglaublicher Auflauf. Dauernd waren Leute da. Es war eigentlich so wie bei der Factory oder bei so Apple Records oder so damals. Überall Leute irgendwie, die Bier tranken. Und dann kamen die. Und ich machte die Tür für die auf. Und in dem Moment fiel mir ein, verdammt, dass an einem Sonntag im August bin ich irre. An einem Sonntag, scheiße, jetzt haben wir gerade den Plattentitel, das, also ich kann es ja nicht mehr umbenennen. Ja, das Lied weglassen können wir auch nicht. So gut, so viele haben wir ja nicht. Ja, wir haben nur 10. Und dann habe ich sag, ey Jungs, ey, sorry, ich muss euch was erzählen. Ja, mir ist mir gerade aufgefallen. Totalen Gang nach Genossen. Und die haben gesagt, ist doch scheißegal, ist doch geil, finden wir gut und so. Das sind echt total nette Leute. Aber das war mir echt panisch. Und das kommt davon, wenn du einfach, weißt du, nach allem, was dir gerade so durch die Birne rauscht, einfach greifst und schnell ein Lied draus machst, schnell einen Songtext draus machst, ohne groß das reifen zu lassen. Weißt du, wie wenn du so mit unreifen Früchten Marmelade kochst, das ist nicht so geil. Weißt du, dann hätte diese Ideen reifen lassen können, was und dann hätte man daraus mehr machen können. Und das habe ich mir nicht erlaubt. Und das war mein Fehler, ja, dass ich es so eilig hatte. Sorry für diesen kleinen Exkurs.
Naja gut, aber du weißt doch, irgendwann gab es doch mal ein Interview, da wurde ich gefragt, wie ich denn die Zukunft der Band sehe. Und die Antwort war, ich denke nur noch in Dekaden, ne?
Ja. Yeah.
Und was ein geflügeltes Wort wurde. Und das, so kann man diese Platte natürlich auch sehen, weil im Kontext von 37 Jahren und so viele Platten, ist das eine Platte, wo man sagt, die brauchte es, damit man irgendwas erkennt. Und dann kommt man zum nächsten. Und das ist ja, wird einem erst einmal klar, wenn der größere Kontext irgendwann erscheint. Das kann nur über Jahre sein, in einem Rückblick, ja.
So, ja, ich habe mir das auch mittlerweile alles verziehen. Also, weil ich denke, dass wenn man andere große, also, es gibt Bands wie, wir waren da gerade ja dann 10 Jahre zusammen, ne? 1995 waren wir dann seit 10 Jahren zugange. In der Zeit haben wir 7 Platten gemacht, ne? 7 Studioalben und ein Live-Album. Ich meine, das ist echt viel. Und da ist eigentlich, die Ausfallquote eigentlich relativ gering.
Berlins fleißigste Band stand damals am
Tisch. Super, vielen Dank.
Das ist eines der vergiftetsten Komplimente, die man in der Kunst, glaube ich, machen kann. Herr Picasso ist ein sehr fleißiger Maler und malt ordentlich was weg. Schnell Vielschreiber, weißt du so, Johannes Mario Simmel, der Vielschreiber aus Wien. Ja, Jetzt kommen wir ein Stück noch hier im vorigen Jahr.
Ja, das ist nicht so schlecht.
Das ist
ganz
das
schöne Streicher, ja. Und aber läuft sich in diesen Halbtonschritten auch irgendwie ein bisschen tot. Ne? War das von mir ein Stück? Bin gar nicht sicher. War das irgendwas?
Ich glaube ja.
Also ich weiß noch, als wir anfingen, das dann aufzunehmen, dachte ich so irgendwie, das erschöpft sich so schnell. Einmal die Halbtonschritt da runter bis unten hin und dann fängt es wieder von vorne an.
Aber du merkst auch, was wir für Pattern aufgenommen haben, um Songs draus zu machen. Das ist relativ verwandt mit draußen in deinem Fenster, ne?
Diese Geigen auch.
Diese Halbtonschritte auch, ne? Rein gar nichts hat auch diese Halbtonschritte. Da haben wir hier wieder gemacht. Hat hier nicht so. Das Register zum Singen ist zu tief. Ich habe da live nie durchgedrungen. Ich habe also, so laut konnte ich auf der Tonlage nicht mehr singen. Und die Band hat aber immer geballert wie blöd. Das ist ein Geknüppel. Aber was hier echt brillant ist, finde ich, der absolute Hammer sind die Streicher.
Die Streicher hinten, ne?
Wo der aus dem so ein Streichquartett spielen lässt, als wenn es alle zusammen ein Honky-Tonk-Klavier wären.
Ja.
Das ist echt brillant. Das muss ich sagen, das ist eine ganz große Sternstunde.
Das ist die Szene in dem Film.
Naja, genau, das ist die eine Szene, ne? Also, das ist das ganz brillantes Meisterstück von Orm Findahl. Ganz ehrlich, stark.
Ganz leicht.
Ganz leicht.
Nicht mehr gespielt.
Ja, aber ist von den Stücken noch eins der besseren. Auch das sparsamer, komischerweise, ein bisschen als die anderen. Also wirkt jedenfalls ein bisschen lauter und ein bisschen voller. Und vom Text her nicht meine Tasse Tee eigentlich. Weil es auch so ein affirmatives Liebeslied ist. Ohne Humor, ohne Distanz. Sondern es ist einfach eins zu eins das, was es ist. Ne, ganz leicht wird es nicht. So, ne, wir sind verliebt, aber es wird sicherlich leicht. Aber im Grunde genommen ein bisschen vom Thema her wie dieses eine Lied von George Harrison. Wie hieß das noch? Was ein paar Jahre vorher ein Riesenhit war. It's gonna take time, lots of precious time to do it right, babe und so. Weißt du, was ich meine?
Meinst du, ist das mit den
Traveling Wilburys?
Nee, das war von ihm Solo, war eine Solo-Platte.
Das klingt für mich wie ein Wilburys-Stück, wo er mitgespielt hat.
Lots of precious money, right, babe. Das ist vom Thema her so ein bisschen so. Und das ist auch so ein Popmusiktext eigentlich, der mir dann auch zum Singen zum Beispiel live. Ich verstehe das total. Viele Leute mögen das. Die Elke Heinreich hat das zitiert in der Geschichte, in so einem Buch, was sie rausgebracht hat, mit so kurzen Geschichten und Miniaturen. Und sehr, sehr begeistert. Machte das sehr, sehr gerne. Und das ist auch richtig. Und das will ich den Leuten auch nicht ausreden. Aber das Problem ist, dass bei Element of Crime diese Art von Liedern haben bei mir jedenfalls als Sänger keine Zukunft, weil ich dann da stehe und denke, das ist alles so eins zu eins. Das bin ich nicht. Das will ich eigentlich nicht.
Magst du dann auch nicht nochmal singen?
Nee, das ist dann so. Und der Junge mit der Mundharmonika, weißt du, was ich meine? Also das ist irgendwie das tatsächlich, da habe ich die rote Linie zum Schlager im Texten eigentlich überschritten und auf eine Weise, die mir nicht, ich glaube, das kann man besser machen. Ich glaube, das gibt auch Songs, die auch die Linie zum Schlager überschritten haben, wo das besser ist. Ja, also wo das irgendwie besser gemacht wurde, so wie ja Schlager von Alexandra, wie ich finde, jedenfalls mehr Tiefe haben und oft jedenfalls mehr Tiefe haben als immer Schlager von Bernd Klüver. Was auch nicht gegen Bernd Klüver spricht übrigens. Nee, keine Kollegenschelte hier. Ein
Stück wie Alten Resten kannst du ja auch unter dem Blickwinkel Schlager sehen, mit allem drum und dran. Aber
mächtig kaputt auch. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, der Unterschied. Dieses Kaputte, wenn das nicht da ist, dass also eins zu eins ist, dann wird es im Element of Crime-Kontext eigentlich nicht so gut funktioniert.
Ich glaube, ganz leicht hat auch einen interessanten Schlagzeugrhythmus. Ne?
So, ja, da
ist das
eine
vorgezogene Snare oder die Rimshot?
Das ist eine Mischung aus einem Marsch und der Rimshot. Noch. Und der
Sidestep.
Sehr schön gespielt. Da ist mir mal was Originelles dazu eingefallen. Im Gegensatz zum vorigen Lied, wo das wirklich...
Naja, gut. Und dann haben wir...
Weil du nicht da bist.
Weil du nicht da bist.
Aber das ist auch das mit dem schönen Dings vom Sinn, mit den Los Elementos, oder?
Ja, genau. Das ist im Grunde genommen so ein Genre, was wir in der Form erst wieder aufgenommen haben mit dem Lied.
Wenn es
dunkel und kalt wird in Berlin. Auf der Schafe, Monster und Mäuse. Wo der Sänger alleine mit der Gitarre spielt und singt und die Band an einem bestimmten Punkt instrumental reinkommt.
Und dann auch wieder Dave-typisch, die kommt halt nicht in dem Rhythmus und all dem rein, wie das Stück selber ist, sondern die spielt wie losgelöst, ne, diese Akkorde. Marco spielt, glaube ich, noch mit, der Marco Lüttner, der Aufnahmeleiter, und weht so rein und weht wieder raus.
Bisschen das, was er bei Elbe 1 gemacht hat mit Ecki Busch. Ne? Und das ist, glaube ich, der absolute Highlight auf der Platte. Muss man mal sagen. Also natürlich wirkt ja auch deshalb so, weil das mal plötzlich alles so leer ist. Ne?
Endlich ist mal Ruhe.
Aber muss schon sagen, also das ist schon ein starkes Lied, aber natürlich war es bei der Band auch nicht beliebt, das verstehe ich auch. Der macht ja dann seine Solo-Show da oder was. Weißt du, was ich meine? Ne? Ja, und man ist nur so der Wasserträger dann hinten raus.
Vor allem, weil man die ganze Zeit bei den Stücken das Gefühl hat, wo ist man denn hier? Wo ist die Band? Ne? Es ist alles vollgepackt und dann so ein brillanter Moment für den Sänger. Ne? Was natürlich auch ungerecht ist, weil das wird dem Stück ja nicht gerecht.
Das wird dem Stück nicht gerecht. Das Stück ist nämlich echt super und das ist auch, kann man auch mit Element of Crime echt machen, weil zumal aber die Band ja auch drin vorkommt. Ne? Wir haben es gespielt, live dann auch, aber nur so 2 Jahre. Das generell war dann irgendwann ich weiß noch, wir haben da so die Tournee gemacht und da lief das alles ganz schwierig mit denen. Es war ganz schwer, die Stücke zu spielen. Und das war eins von denen, wo man sich so ein bisschen, wo ihr auch so ein bisschen so euch kurz ausruhen konntet und ich musste dann ran. Aber das, für mich war es auch eigentlich eine Ruhepause, weil das mir so leicht von der Hand ging, weißt du, so. Da musste man echt nicht nachdenken. Es ging alles von alleine. Und die Wirkung war auch sehr stark. Aber wir haben uns dann generell, glaube ich, einfach, weil wir ja einen anderen Weg gegangen sind, danach gab es ja einen richtigen Bruch in der Band, dazu kommen wir dann sicher in den nächsten Podcast, und zwar einen deutlichen Bruch in der Band, in mehrfacher Hinsicht, haben wir das einfach dann nicht mehr mitgemacht, weißt du, haben wir das einfach nicht mehr genommen. Und das wirklich bei Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Ich weiß nicht, wie wir darüber gesprochen haben, wie man das macht und ob wir alle mitspielen müssen und so. Und wir sagten, nee, ich würde nicht so gerne, ob man nicht wie damals auch einfach so einen Instrumentalteil machen kann, wo dann die Band spielt und das quasi so kommentiert, ja. Und das ist dann auch ein bisschen besser gelungen, weil es nicht nur einmal ist.
Ja, und es ist eine super Lösung, weil es tatsächlich in einem direkten Kontext steht zum Gesang, ne? Ja. Teil der Geschichte ist erzählt und dann wird es musikalisch weitererzählt. Ja. Was hier ein bisschen anders ist, hier weht das ja so, hier ist ja eine Anmutung, die hineinweht. Und dann wieder rausgeht. Ne? Bis du zu mir kommst.
Text ist flach wie die Hölle, aber irgendwie ganz geil. Ja. Also so,
das Stück hat auch Schwung und alles. Ja. Und es ist ein schönes, also eigentlich ist es ein schönes Kneipenlied, würde ich sagen.
Ja,
also,
wurde
das nicht auch, also manchmal habe ich das Gefühl, war da im Swing, hat man das nicht mal gespielt? Also, ja, das war ein Rausschmeißer-Ding irgendwie so.
Ich bring diese ganzen Leute rein, die ich da so im Pow-Wow und so traf, so Gerda und so. Gerda heißt ja eigentlich Gerd oder so. Dann hatten sie mal Gerda. So, also so Leute, die man dann so reinbringt, wie man von Kneipe zu Kneipe zieht, ja, im Grunde genommen so ein Pop-Rock-Stück, ne? So ein bisschen folky auch. Das war ja eh so, also bei jedem Stück kann man sagen, dass es auch immer so ein Element gibt von einer guten Idee, so ein Nukleus von der, also das, wir sind, die waren ja nicht völlig bescheuert oder so. Wir wussten ja, dass das hatte ja immer auch, die Sachen hatten ja immer auch was. Aber das hat nie, also bei den meisten Stücken einfach nicht gereicht, ja. Also bis du zu mir kommst. Das ist ja wie so ein, das haben wir live nicht spielen können, oder? Das hat überhaupt nicht, kam überhaupt nicht hoch. Ich konnte jeweils meine Gitarre nicht richtig spielen, diese Shuffle-Gitarre. Und das ging nicht so richtig zusammen. Und ich kam mit dem Gesang nicht durch, weil es auch so geknüppelt war.
Ja, war auch ein lautes Stück. Ich weiß noch, dass Tom Waits irgendwie auch als so ein Pate da stand, dass man sagte, es muss so ein bisschen die Gitarre rau und so weiter. Und da ist dann einfach kaum noch Platz, ne, für die Art von Gesang. Ne?
Ja, da kriegt ja auch da das Register. Also wenn man, das ist ja nicht so, ich habe später gelernt, dass es bei vielen Liedern oder bei lauten Liedern gut ist, wenn ich irgendwie weiter oben singe. Weil du mehr Druck hast. Ne? So. Man muss ja auch seiner Stimme gerecht werden. Man ist eben nicht jemand, der so weit unten singen kann. Und das war so die, aber das Stück ist auch, finde ich, auch hier auf der Platte, finde ich, ist es so ein holziges, aber so ein lustiges, holziges Lied. Ja, ne? Das ist irgendwie okay.
Leicht angetrunkenes Kneipenlied.
Und jetzt als letztes dann eben der große Pfadfinder-Hit, ne? An Land.
Genau. Da muss ich gerade denken, das ist ein bisschen wie Alten Resten, auch so ein ganz klassisches Genrestück ist, wo man sich zum ersten Mal eindeutig, es kam ja von dir das Stück, aber wo man sich so eindeutig auch mit dem Akkordeon alles zu so einem Genre des Seemannsliedes im weitesten Sinne, dem Shanty eigentlich so bekennt. Man hatte das auf eine Art bei Elbe 1, aber eigentlich in so einer abstrakten Version und plötzlich wurde es ganz konkret. Ja. Und ist auch ein Stück, was wir dann auch immer wieder mal gespielt haben.
Immer wieder mal, aber auch nicht so viel, weil auch da mir der Text zu sehr 1:1 war. Also wie gesagt, das war alles nur mit heißer Nadel gestrickt, dass das, was oft die Texte, also für mich dann erträglich machen, die deutschen Texte, nämlich, dass man sozusagen nochmal so eine andere Wendung findet oder so eine andere Distanz oder so ein Durchbrechen sozusagen dessen, was erstmal oberflächlich gesehen der Aussage so eines Liedes ist, da nicht stattfindet. Ne? Das hat es schwer gemacht, aber es ist wahnsinnig beliebt bei den Pfadfindern, ich kann es mal erklären, in jedem Pfadfinder-Liederbuch ist dieses Lied drin, an jedem Pfadfinder-Lagerfeuer wird es gesungen und es wird neulich vor 1-2 Jahren oder wann haben wir doch bei diesem Pfadfinder-Festival gespielt.
Genau. Das
da flogen alle Löcher aus dem Käse, als wir das spielten.
Ja. Das war wunderbar.
Das war unglaublich. Die lagen sich weinend in den Armen, dass endlich die Band da war, die dieses Lied spielt, was sie immer schon die ganze Zeit am Lagerfeuer gesungen haben. Und das versöhnt ja natürlich auch viel mit der Sache. Man muss auch sagen, An Land ist auch eines der stärksten Stücke. Also auch vom Sound her. Ist nämlich auch relativ sparsam. Also ist gar nicht so, also wenn man das vergleicht mit einem Lied wie Verraten oder An einem Sonntag im April oder so, ist An Land, wirkt irgendwie lauter, stärker, größer vom Sound her, weil sich da wenig gegenseitig sozusagen an die Wand drückt, ne, in der Mitte auch.
Nee, es hat diesen einen Instrumentalteil, ne? Mit der Trompete, diese schöne Melodie, aber die ganzen Zwischenteile, auch so, was normalerweise oder öfter mal vorkommt, dass man mehr Akzente hineinspielt, melodisch noch was unter dem Gesang macht, ist hier alles nichts. Das ist alles im Grunde genommen akkorddienlich, songdienlich, ne?
Yeah.
Und reduziert gespielt. Ne? Und viel Akkordeon, auch wieder, mit viel Akkordeon.
Ja, das ist jetzt interessant, weil jetzt haben wir diese Platte gemacht. Und die kam raus und die funktionierte ganz gut. Ich habe letzte Nacht wachgelegen und darüber nachgedacht. Das passiert mir immer, bevor wir diese Podcasts aufnehmen. Dass ich nachts aufwache und nicht mehr einschlafen kann, weil ich darüber nachdenke, wie das nochmal so war. Und da ist mir eine Metapher gekommen, die ist gut. Und zwar denke ich, dass wir mit diese drei Platten, die wir da gemacht haben, die damals hinterm Mond, die Weißes Papier und diese hier, dann kann man das eigentlich mit einer Schokoladenmetapher bringen. Die damals in der Mond ist so eine Bitterschokolade, so mit 70% oder so, weißt du, so bitter, aber auch so ein bisschen Zucker drin und vielleicht ein paar Kakaonips oder so oder rosa Pfeffer, ja. Und dann hast du irgendwie die Weißes Papier, die ist Vollmilch, ne? Vielleicht ein bisschen seltsam, also seltsame Vollmilch, sowas wie Toblerone oder so, exzentrische Form, halt so komische Sachen noch mit drin. Ich bin
gespannt, was die dritte ist.
Diese hier ist weiße Schokolade. Ja,
weiße Schokolade. Mit so Crispy-Zeug drin.
Ja, und das Crispy-Zeug nur, um die weiße Schokolade irgendwie interessant zu machen.
Ist eigentlich keine Schokolade.
Ist nämlich eigentlich nur Kakaofett. Ja, ohne all das, was die Schokolade eigentlich so dem hat. Ohne schön. Das Bittere, ja. Das
ist sehr schön. Ja, also mir ist auch noch sowas Ähnliches eingefallen, nämlich diese Dreierkonstellation. Wenn man die erste, die wir gemacht haben, ein bisschen beiseite lässt, als so ein Versuchsding, ja, so schnell gemacht, dann sind die drei Platten, die darauf folgen, von den englischen Platten, die führen auch zu so einem Punkt. Die führen zu so einem Punkt, wo man sagt, wie soll es jetzt weitergehen? Und da war die Verlegenheitslösung, eine Live-Platte zu machen und dann neu anzufangen. Und hier kann man, das werden wir sehen beim nächsten Podcast, hier ist es ähnlich, wieder drei Platten in Folge. Man kommt an so einen Moment an, wo man sagt, und das ist etwas, was sich mehr oder weniger durch das Oeuvre, wenn man so sagen will, der Elements zieht. Diese drei, vier Platten, wo man an einen Moment kommt, wo man sagt, wir haben das ausgereizt. Was kann der neue Ansatz sein? Ne? Ah. Und, das wird man sehen, wenn wir beim nächsten Podcast die nächste Platte behandeln.
Wir hatten eine Tournee, die war recht erfolgreich. Wir hatten ja schon bei der Weißes Papier und sozusagen im Tempodrom gespielt, live. Das war super, weil da hatte ich vorher auch schon die Pokes gesehen und so. Das Tempodrom war eben herrlich. Im alten Tempodrom, das war dieses Zelt richtig noch. Das wurde dann war hier schon in Gefahr. Da gab es dann schon irgendwie die ersten Verhandlungen wegen des Neubaus des Tempodroms. Wir hatten da aber noch gespielt. Mhm. Die Irene Mössinger hatte schon Probleme. Ich war von der Tournee an einem Auftrag sogar noch nach Berlin gefahren, um bei so einem Benefits-Ding für Irene Mössingers neues Tempodrom, wo auch die 12 Cellisten der Dings da noch ein Lied zu spielen. Da habe ich dann, glaube ich, Das alles kommt mit oder so gespielt, alleine dann so, was auch, würde ich heute auch nicht mehr machen, alleine irgendein Lied spielen von Elements. Aber das war so und das, also das war so eine ein bisschen in Berlin, so eine Umbruchszeit, das ging mit dieser Regierungsgeschichte los, gleichzeitig kam was Neues auf aus dem Osten, nämlich diese Mittelalter-Rock-Heavy-Metal-Crossover. Ich war selber mit dran beteiligt, weil ich die erste und zweite Platte von Sorry to Sally produziert habe. Dann Rammstein, war das ungefähr die Zeit, wo Rammstein, glaube ich, anfing. Das war der Kontext. Also während wir einerseits uns, glaube ich, mit der damals Hinter Mond und der Weißes Papier an diesem deutschsprachigen Kontext so recht unsterblich gemacht haben, haben wir hier so ein bisschen so eine verpasste Chance. Aber dadurch, dass das so schnell kam, glaube ich, machte das erstmal nichts. Die Hamburger Schule startete voll durch. Weißt du noch, das Enzian vom Wahren Heino, die Kneipe da, die hat immer so eine, hier müsst ihr mal hören, so eine Kassette mit Tokotronik drauf gehabt, hat immer gespielt. Ja. Ich glaube, das waren die ersten Aufnahmen von denen oder so.
Ich habe auch noch mal geguckt, es gab von Lucy Electric, Mädchen, was ein Riesenhit gewesen ist. Ne? Ich weiß, wir hatten, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, hatten wir die Sidewalk Poets mit im Vorprogramm bei der Tour.
Die was? Sidewalk
Poets? Das ist die Band, die ich...
Hießen die nicht Lüderitz dann schon?
Diesen
war das nicht Christoph war dabei?
Diesen vorher, glaube ich, Lüderitz.
Diesen früher dann
Sidewalk Poets. Genau, und Christoph war Blankensop, Frank Schneider, Reinhard de Koma. Und die ging, glaube ich, mit auf Tour. Und die hatte ich, glaube ich, vorher produziert. Ich glaube, das war in der Zeit. Also ich... Ja, wollen wir nochmal über die Tour selber reden oder wollen wir das beim nächsten Mal machen?
Bei der Tour muss ich sagen, es gab ja zwei Tourneen. Das war die erste Platte, wo wir zwei Tourneen gemacht haben. Es gab die erste reguläre Tournee, also durch die großen Städte und die großen Venues. Es waren wirklich dann auch größere, definitiv größere Venues als früher. Wir hatten vorher immer Clubs bis 1000 Kapazität und aus dem Haus. Jetzt hatten wir oft Sachen so mit 2000. Hanomag in Hannover, so diese Halle, wo in diese Zelte reingebaut haben, so riesengroße Lappenzelte, wo vom Zelt nebenan der Heavy Metal rüber krawallte. Wir hatten Musikzirkus Dresden und so, also Leute, so 2000er, 3000er Venues, mit denen wir gar nicht so, Ewerk Köln,
also ich weiß noch,
Longhorn Stuttgart.
Mir war das zu groß. Ich habe echt gebraucht, um diese großen Läden spielen, also zu wissen, wie ich da, was mein Platz da ist oben auf der Bühne. Also bei mir hat das echt gedauert, sagen wir mal so, das Kiffen hat auch nicht gerade geholfen, bei solchen Sachen, Herausforderungen. Aber das hat mich wirklich überfordert. Das hat mich eingeschüchtert.
Ja, aber man darf eins nicht vergessen, ich glaube, es kommen zwei Sachen zusammen. Wir haben uns das erstmal so erklärt, auch Dave, dass wir mit dem Bühnensound nicht klarkamen bei diesen großen Hallen. Da kam immer so ein Riesenmulm aus der Halle zurück. Das hatte man bei den kleinen Clubs nicht. Die waren voll mit Leuten, dann kam da nichts zurück und dann spielte man so mit so einem trockenen Bühnensound und wusste genau, was man tat. Das hat irgendwie Spaß gemacht und geknallt und so. Und plötzlich spielte man alles in so einem riesen Wattebausch, ja, also so soundmäßig, so eine riesen Wolke kam da zurück und machte alles, schliff alles so ab. Es war ganz schwer, sich zusammenzuhalten. Aber das wurde, glaube ich, kam zusammen mit dem Umstand, dass diese Stücke eigentlich fast alle unspielbar waren live für uns. Was ein Indiz dafür war, dass wir die falsche Platte gemacht hätten. Weil wenn wir eine Platte machen, die wir live nicht mehr spielen können, dann hat so eine Band auf jeden Fall ein Problem. Also an einem Sonntag im April haben wir nicht einmal so gespielt, dass wir da Bock drauf gehabt hätten oder so. Verraten. Es hat alles nicht funktioniert. Im vorigen Jahr, ganz leicht. Wir kamen überhaupt nicht vom Boden weg. Wir hatten natürlich Gott sei Dank die Stücke von den beiden Platten davor, mit denen wir viel gespielt haben. Aber wir haben diese Platte nicht an den Mann bekommen irgendwie. Jemals nicht bei uns. Den Leuten ist das nicht so genervt, aber uns hat das genervt. Wir waren nicht richtig zusammen. Wir hatten nicht das Gefühl, wir sind gut drauf. Und die Stimmung war schlecht auf der Tournee. Ja,
die war nicht gut.
Und dann, also viele Streits auch. Und dann hatten wir noch eine Tournee gemacht, eine Nachfolgetournee, über die können wir das nächste Mal sprechen, weil die führte dann eigentlich zum großen Bruch in der Band, zum personellen Umbruch. Wir haben uns das erste Mal gesagt, okay, es reicht nicht nur eine Tournee zu machen und nur die großen Städte zu spielen, wir sollten vielleicht auch in die kleineren Städte mal gehen. Nicht immer nur Hamburg spielen, sondern auch mal wieder Kiel, ne? Und nicht immer nur Bremen, sondern auch mal wieder Bremerhaven oder so. Also sie hatten versucht, so ein bisschen den normalen Trott auch so zu durchbrechen, auch weil wir natürlich gemerkt hatten, dass wir das viel zu schnell gemacht hatten. Also ich hatte das jedenfalls, es tat mir dann auch leid. Also ich war nicht zufrieden, nicht glücklich damit, wie ich das gemacht hatte, weil ich hatte das ein bisschen durchgepeitscht. So eine Angst heraus, da jetzt wieder unterzugehen, nachdem wir gerade so kurz zu diesen Erfolg
hatten. Genau, das, was ich eingangs sagte, ne, den Anschluss zu verlieren. Jetzt hat man gerade die Latte richtig hochgelegt, es läuft und dann taucht man plötzlich so ab. Das wäre.
Ja. Und dann kam eben zur selben Zeit diese anderen Sachen, diese Hamburger Sachen und so hoch. Und auch, das war auch klar, dass wir natürlich mit dieser Platte da auch eigentlich nicht so richtig bestehen konnten. Weißt du, was ich meine? Also, dass wir sozusagen unter dem Aspekt, was ist ja da neu da, wir hatten da nichts Neues. Wir hatten im Grunde genommen versucht, wir haben im Grunde genommen, wie soll ich sagen, ja, die weiße Schokolade-Version der weißes Papier und andere kamen mit Sachen, die waren neu, aber wir sind trotzdem, muss ich echt mal sagen, wir sind trotzdem gut weggekommen mit der Platte. Die Journalisten und so, die haben uns nicht in die Pfanne gehauen, das muss ich sagen, bin ich heute noch dankbar für, weil wir haben uns eigentlich auf eine Weise, haben wir so eine offene Flanke gehabt, ne?
Ja, das, aber das vielleicht ist es auch so, dass wenn keine andere Band so ein eigen geschaffenes Genre und dann das auch bedienen kann. Und wenn keine andere Band auftaucht, die Ähnliches macht und das dann vielleicht besser das aufgreift und dann, ja, die alten Helden sozusagen rechts überholt, ne? Wenn das nicht passiert, dann bist du ja immer noch der Einzige da.
Ja, die anderen waren und anders.
Die anderen haben andere Sachen gemacht. Viel stärker am Underground, am Sperrien und letztendlich
dann orientiert. Ja, und rockig und so, ne? Ja, also viel rockiger
und so, ja. Wir hatten unsere eigene Nische und da haben wir mal mehr oder weniger gut performt eigentlich, ja, drin, so in dem Ganzen.
Ja, sieh mal, das war jedenfalls, das war eine schwierige Platte und die war live, war sie echt schwer. Und ich muss auch sagen, dass wir diese Tournee da überstanden haben, weil wie gesagt, es kamen diese beiden Sachen zusammen. Ungewohnte Hallen und ein Repertoire. Ich konnte mir die Texte nicht merken, ohne Scheiß, weil das immer diese Aufzählungstexte sind, die sind wahnsinnig schwer zu merken. Wenn du jetzt einen Text hast, wo du nicht einfach nur so Impressionen aufzählst, weil die kannst du ja verwechseln, kannst du sagen, ne? Sondern wo du so einen roten Faden hast, der sich da so, ja, durchzieht und an dem du dich entlanghangeln kannst, dann wird's wahnsinnig schwer. Ähnliche Sachen, es gibt so Lieder, die sind wahnsinnig schwer, das ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, also ist auch kein Negatives, aber es gibt solche Texte. Ich erinnere mich zum Beispiel, It's All Over Now, Baby Blue ist so ein Lied, was wir ja auch mal gecovert haben, das wir live noch immer gespielt haben, das war einfach wahnsinnig schwer, sich zu merken, weil so viele, wie so im Impressionismus, so viele so Tupfer sozusagen da sind, drin sind, die du auch austauschen kannst aus Versehen. Der Autopilot funktioniert irgendwie nicht. Ja. Und dann gleichzeitig anspruchsvolle Sachen auf der Gitarre zu machen und so. Das ging alles, bei mir ging das jedenfalls überhaupt nicht gut.
Was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, wir haben uns ja viel gestritten, hast du vorhin schon erwähnt, dass hier kein Produzent ausgerufen ist. Ich glaube, hier fing diese Diskussion an, dass die Band das mitproduzieren wollte. Also hier steht nur Toningenieur. Echt? Und aufgenommen,
nee, von... Hier steht produziert
von David.
Ich habe es von David.
Ah, okay.
Das habe ich nicht gesagt.
Das ist so klein, alles geschrieben
auf der LP. Ah, okay.
Weil das auch diese Schreibmaschinen...
Ich habe gedacht, dass vielleicht diese Art von Auseinandersetzung dann mit wir wollen auch Mitproduzenten sein.
Nee, das, so also später kam das, aber das kam dann irgendwie, es kam natürlich, ja, das kam gar nicht aus diesem Disput heraus, ne, ja, sondern es kam aus einer Sicherheit heraus, wie man Platten eigentlich aufnimmt, dass man in diesen Formen kam und sagte, wir produzieren eigentlich selber, weil wir wissen, was wir machen.
Ja, weil Dave aber auch dann Teil des Kollektivs war. Ja. Also damals war das ja noch so, dass Dave sozusagen so Autoritätsperson, Produzent, also auch diese ganz traditionelle Weise, und wir sozusagen diejenigen, die sich uns von ihm da durchlotsen lassen. Und später wurden wir ja immer mehr zum Kollektiv, da haben wir irgendwann geschrieben, produziert von David Young und Element of Crime, aber das kam viel später. Und aber die Aufnahme, muss auch mal für die Nerds mal sagen, für die Musiknerds, hallo, Musiknerds, die Aufnahme 2 synchron geschaltete 24-Spur-Bandmaschinen, nie wieder gemacht, voll der Hammer. Musste man dann irgendwie, die mussten sich immer erst synchronisieren, dann
das Intro. Wow.
Also bis sie dann so über so eine Timecode-Spur, die hatten jede eine Timecode-Spur, die sich dann synchronisiert hatten und so. Das war ganz seltsame Sachen, einfach weil wir so wahnsinnig viele Spuren da drauf geballert haben. Und dann auch später, weil das eben noch vor diesen computerisierten Geschichten war, also die gab es natürlich schon, aber wir haben das dann wenig editiert bekommen. Also wir haben es wenig editiert, sondern fast alles einfach behalten und irgendwie in diesem Mix verballert. Veto war oft dagegen. Der muss ich ihm auch mal echt sagen, er hat sich oft dafür ausgesprochen, Sachen wegzulassen, um das ein bisschen luftiger zu gestalten. Wobei ich glaube, dass es keine große Rolle mehr spielt, ehrlich gesagt. Weil selbst wenn wir das weggelassen hätten, hätten wir ja immer noch so viel gespielt. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, dass das so viel nicht geändert hätte. Wobei man bei manchen Stücken schon merkt, wie an Land, dass er schon was bringt. Ne?
Ja. Naja, das war nach dem Motto, mehr ist mehr, ne?
Das hat Ecki Busch immer gesagt. Nicht weniger ist mehr ist mehr. Ja, Ecki, das stimmt schon, aber eben nicht ganz. Ne? Das andere hat auch seine Berechtigung.
Es wirkt so, als wenn viele Sachen nicht ausgewählt werden für den Mix, sondern dass man alles, was man eingespielt hat, auch irgendwie in dem Mix auftaucht. Und das ist irgendwie, finde ich, ganz neu. Das hat's vorher und eigentlich auch nachher, glaube ich, so nicht mehr gegeben.
Ja, auch, dass man so ungezielt einspielt. Ne?
Vielleicht ist es auch so, du benutzt eine zweite 24-Spur-Maschine, was echt wirklich schon ein Ding ist. Hast zwei, diese fetten Teile da stehen. Und dann heißt es beim Mischen plötzlich, die kannst du ausschalten. Die brauchen wir nicht. Es geht nicht. Ja, ja. Du musst das nehmen, was da auf dem Band ist. Allein die schiere Masse an Material, ne, sagt dir, du musst die Sachen benutzen. Es geht nicht. Der Aufwand, die Kosten, kostet auch alles Geld, die Leute, all das.
Ja, ja, wir wollten das auch. Also ich glaube, das liegt auch daran, dass wir insgeheim schon merkten, dass das Material dünn war. Ne? Also das Material, das Songmaterial, auf dem wir das da alles aufbauten, war dünn. War lange nicht, hatte einfach nicht die Qualität wie die weißes Papier. Und deshalb haben wir natürlich auch sozusagen so lange dekoriert, bis es irgendwie passt, weißt du?
Und dann gibt es ja noch ein Phänomen, wenn man ins Studio geht, dass man, vor allen Dingen, wenn man kontinuierlich in einer festgeschriebenen Zeitspanne in einem Studio ist, 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen, mehr oder weniger jeden Tag da drin ist, irgendwann hört man nicht mehr mit Abstand. Ja. Irgendwann hört man, dass alles irgendwie richtig ist. Man hat zwar das Gefühl, irgendwas stimmt nicht so ganz. Es gibt das Phänomen des sich Schönhörens. Das haut doch schon hin. Na, jetzt groovt's, ne? Noch die Gitarre drauf getan oder Percussion. Ja. Und irgendwann kann man gar nicht mehr sagen, was hier richtig oder falsch ist. Und dann kommt vielleicht auch hinzu, dass man, wenn man dann etwas wegnimmt, dass man dann das Gefühl hat, es fehlt was. Man hört gar nicht, dass ein Raum sich öffnet für etwas, was
ja,
nicht da ist.
Man vermisst nur etwas, was man vorher gemocht hat. Man vermisst
also ein Gefühl von Defizit eigentlich. Mhm. Und so mischt man nachher dann auch eine Platte, weil man den Abstand gar nicht mehr hat. Da ist zwar zwischen Mischung und Aufnahme ist immer ein bisschen Zeit, aber so wie wir das jetzt machen, dass wir am Ende einer Aufnahmesession sagen können, wie war eigentlich das erste Stück? Lass uns doch nochmal reinhören. Oder wir kommen 4 Wochen später wieder oder so und sagen, das Stück ist gut, aber nicht in der Form. Das müssen wir nochmal aufnehmen.
Ne? Das ist ja genau der Punkt, dass wir dann letztendlich dann 99 und dann später in den Nullerjahren eigentlich auch eine Methode gehabt haben, die Platten aufzunehmen, die deutlich anders war als diese hier. Also dass wir von dieser kompakten Session weggekommen sind, wo man in 4 Wochen, diese 4 Wochen gilt's. Wenn du in diesen 4 Wochen schlecht drauf bist, Pech gehabt. Zack. Wenn du in diesen 4 Wochen einen entzündeten Finger hast, kannst du halt nur mit 3 Fingern spielen. Ja, das haben wir irgendwann geändert. Das kommt dann aber bei der übernächsten Platte eigentlich erst. Das begann dann nämlich mit der Psycho. Ja. Und das hatte auch sehr interessante Folgen und ganz neue Räume geöffnet. Aber wir vor allen Dingen haben wir danach ist einiges passiert. Wir haben uns vom Bassisten getrennt, von Veto, und wir haben
vom Mischer getrennt, vom Live-Mischer.
Wir haben uns vom Live-Mischer getrennt. Also es gab eine Menge Umbrüche, und wir haben uns auch überlegt, dann die nächste Platte ganz anders zu machen, ganz anders aufzunehmen unter ganz anderen Voraussetzungen und mit einer anderen Herangehensweise. Ob das jetzt glücklich war oder nicht und wie das dazu kam im Einzelnen und wie man das vielleicht heute sieht. Das können wir erst beim nächsten Mal, glaube ich, besprechen, weil ich glaube, dass wir das Jahr 95 mit dem Jahr 96 dann zusammenspannen sollten, weil das gehörte dann tatsächlich unmittelbar zusammen, was wir da für Erfahrungen auf dieser zweiten Tournee gemacht hatten und so. Hier kann man jedenfalls nur sagen, das war so ein Intermezzo, dass man das einfach auch dazugehörte. Ich glaube, das ist auch wir haben hier 10 Jahre Band hinter uns, 7 Studioalben und 1 Live-Album. Von diesen Studioalben muss man mal sagen, also 4 auf jeden Fall brillant. Also ich finde die Try to Be Mensch, die Freedom, Love and Happiness, diese beiden englischen und auch die damals Hinterm Mond und die Weißes Papier sind wirklich Alben, die kann man einfach, egal ob man sie heute hört oder damals, auch von den Songs her, die wir drauf sind und so.
Ja, das sind halt die beiden Platten, Zitterschokolade, Vollmilch.
Ganz genau.
Ja.
Ja, genau, das kann man im Grunde genommen bei den beiden nämlich auch sagen. Wobei man sagen muss, dass bei der Freedom, Love and Happiness auch eine Menge so Stücke wie Nightmare noch drauf sind und so, also die auch sowas Herbes haben, ne? Was wir bei der Weißes Papier weniger haben. Aber stimmt, das ist im Grunde genommen die beiden. Und hier hatten wir halt die weiße Schokolade. Mein Gott, ja, muss es auch geben. Man tut das Crunchy-Zeug rein, damit es einen Sinn ergibt, ne?
Ja. Und nennt es einfach Schokolade.
Es gibt auch mit Rosinen drin und so.
Nein, aber was eigentlich, man kann es da auch sehr, sehr positiv sehen. In dem Sinne, als dass wir die Freiheit, die Zeit hatten und die ökonomischen Möglichkeiten, diese Wege zu gehen.
Ja.
Also auch, was wir im Nachhinein, wo wir sagen, naja, das Irrweg oder da musste man mal hingehen, um zu verstehen, wer man eigentlich ist und was man eigentlich macht und was die eigenen Stärken sind. Probiert man mal was anderes, funktioniert nicht ganz so. Alles nochmal zurück, zwei Schritte zurück, nochmal gucken. Und das ist eigentlich letztendlich als Fazit, muss man sagen, noch eine tolle Sache, dass man als Band in diesen ganzen Jahrzehnten diese Möglichkeiten hatten, immer wieder zu gucken, wo steht man eigentlich? Jetzt probieren wir mal das, doch nicht ganz so, nee, das ist gut, das machen wir jetzt nochmal in einer besseren Form, in einer noch besseren, okay, gut. Ich finde, das ist ein riesen Benefits eigentlich dieser Zeit.
Ja, und vielleicht auch, dass wir einfach den Erfolg, den wir plötzlich hatten, wir waren ja wirklich, also in der Weise, ja wirklich nicht verwöhnt vorher, was Erfolg betrifft, und plötzlich waren wir das so, ne? Dass wir diesen Erfolg genutzt haben, um mal so einen richtigen Bock zu schießen. Also auf eine Weise. Weißt du, was ich meine? Immer richtig so dahin zu gehen, wo es weh tut, und dann auch da zu scheitern.
Wir sind ja gescheitert. Wir waren zu hastig.
Ja, aber es ist nicht schlecht, dass man das gerade in einem Moment getan hat, wo man sehr populär war. Weil da bringt das die Band nicht um. Stell dir vor, ne? Du machst das irgendwann, wo es nicht läuft, und dann sagen die, abgeschrieben.
Ja.
Ne?
Ja, und dann ist es auch eine schnelle Erkenntnis. Innerhalb von einem Jahr, von dem einen zum anderen, sagt man, okay, ne? Also besser als jetzt, nochmal eine ganz gute, wie die weißes Papier, und dann nicht mehr eine ganz so gute, und dann fadet es so aus, und dann am Schluss ist nur nichts, sondern man hat die Möglichkeit im Grunde genommen durch diese Form immer wieder auf das gestoßen zu werden, was die Band eigentlich ausmacht.
Eine reinigende Wirkung, weil man dann nachher wirklich wieder von vorne angefangen hat, auf eine ganz seltsame Weise. Also das soll jetzt auch nur ein Teaser sein für die nächste Folge, das wäre dann Folge 9. Das war Podcast-Folge. Ach, willst du noch was sagen?
Wo wir nicht drauf eingegangen sind, das war die doch sehr interessante Fotosession in der Türkei.
Ja, in Istanbul. Benno Krea, ein geiler Fotograf, ganz stark.
Da kann man eigentlich nur sagen, so viel Raki habe ich nie wieder davor und auch danach nie wieder in meinem Leben getrunken.
Auch
und das
so.
Ist dann auch echt gut. Und manchen Fotos sieht man es vielleicht auch an.
Das ist aber auch nicht zum Rauchen dabei, oder?
Doch, Richard hat was mit reingeschmuggelt.
Ich in die Türkei was reingeschmuggelt.
Oh Gott. Also
hallo, geht's noch?
Da wurden die Hotelzimmer richtig dicht gemacht mit Handtüchern, alle Türen und so weiter. Alles auf, weil wir wirklich Angst hatten, wir landen.
Okay, nachdem wir das jetzt hier öffentlich so schön gezählt haben, brauchen wir demnächst in die Türkei nicht mehr zu fahren. Das gibt nur schlimme Durchsuchungen. Aber was der Witz, der Grund war nämlich der, er wollte eigentlich bloß ein Foto von uns im türkischen Bad machen, mit so Handtüchern um, irgendwie so in so einem türkischen Bad sitzen. Und es gab ein türkisches Bad
in Neukölln.
Und die wollten so viel Geld für eine Fotosession da drin, die wollten irgendwie, was weiß ich, 10.000 Mark. Da hat er gesagt, für das Geld können wir auch nach Istanbul fliegen. Da gibt es genug türkische Bäder. Und so war es auch. Das war ein sehr interessanter Besuch, muss man sagen.
Ich weiß noch, ein Aspekt war, dass man
Februar,
dass man dachte, in der Türkei, es muss doch warm sein.
Mittelmeer, Licht.
Geil. Minus 10 Grad, alles voller Schnee.
Und dann kam der Schnee schon.
Aber das war schon, das war noch so eine Zeit, wo eine Plattenfirma sagte, natürlich, Türkei, kein Problem.
Ja, das Gute war ja folgendes, sie hatten ein Budget.
Und das wurde dann.
Sie hatten ein Budget für Fotos, und solange man da drin blieb, war das auch so. Und das ist ja, was wir später auch immer festgelegt haben, es gibt so ein Marketingbudget, es gibt ein Plattenaufnahmebudget. Und wir waren gerade auch ein bisschen die Darlings, weil wir ja durch die weißes Papier auch wirklich mal jetzt einen Riesensprung nach vorne gemacht hatten. Da waren plötzlich alle Türen weit offen, muss man sagen. Und das haben wir natürlich auch, haben wir eigentlich mit dieser Platte dann auch weitlich ausgenutzt.
Ja, gut.
Okay, dann, wenn das soweit war, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Achtung, Achtung, hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.